Ja, wir begeben uns wieder in das Buch der Offenbarung. Kapitel 9 ist ja noch ganz frisch. Wir schauen heute den zweiten Teil an, nämlich die sechste Posaune. Und obwohl es ganz frisch ist, wollen wir doch ganz kurz zusammenfassen, was wir bereits gesehen hatten. Wir hatten das letzte Mal Kapitel 9, den ersten Teil betrachtet, Verse 1 bis 12. Und zwar ist das die fünfte Posaune und das erste Wehe. Wir hatten gesehen, es gibt dreimal ein Wehe. Wehe, Wehe, Wehe. Die fünfte, die sechste und die siebte Posaune. Und die siebte Posaune enthält alle Zorneschalen. Das heißt, mit dem dritten Wehe gehen die Gerichte der Trübsalszeit zu Ende. Während das dritte Wehe eben das größte ist, weil es alle Zorneschalengerichte beinhaltet. Wir hatten bei der fünften Posaune gesehen, dass es eine große dämonische Invasion geben wird, dass die Menschen gequält werden, dass sie aber nicht sterben können. Das war eben das erste Wehe. Dadurch haben wir gesehen, dass Gottes Gericht schrecklich ist. Ja, es ist ein schlimmes Gericht, eine Qual, die andauert und nicht beendet werden kann durch den Tod. Wir hatten aber auch gesehen, dass das Gericht, was danach kommt, das ewige Gericht, noch viel schlimmer ist. Das ist nämlich nicht auf 5 Monate begrenzt, sondern das ist eben ewig. Es hört nicht auf. Und dadurch sehen wir, dass es schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wir sehen, er verhängt lange Strafen. Und die Strafen sind mit viel Leid verbunden. Und trotzdem, und auch das haben wir gesehen und werden wir auch heute wieder betrachten, wie reagieren die Menschen? Es ist ja nicht so, dass Gott einfach so die Menschen leiden lässt, sondern sein Gericht wurde vielfach angekündigt. Vom Anfang der Bibel bis zum Ende sind seine Gerichte immer wieder angekündigt, werden die Menschen gewarnt. Also es ist nicht einfach so, dass Gott sie halt richtet. Nein, sie sind gewarnt worden und sie weigern sich hartnäckig umzukehren. Das ist ja das, was ganz wichtig ist hier zu betrachten. Sie haben in der Vergangenheit nicht Buße getan, sie tun jetzt nicht Buße und auch in Zukunft werden sie nicht Buße tun, sie sind verstockt. Ja, und die Geschichte der Bibel ist eine Geschichte der Weigerung der Menschheit, Buße zu tun. Das zieht sich von Anfang bis zum Ende durch, das sehen wir bei der Sintflut. Die Menschen haben sich geweigert, auf die Predigt von Noah hin Buße zu tun. Wir sehen das beim Volk Israel, wo Gott immer wieder Propheten hingeschickt hat, sie gewarnt hat und sie sich beständig geweigert haben, auf die Propheten zu hören und umzukehren. Und so ist es in der jetzigen Zeit. Es sind ja Menschen unterwegs, die das Evangelium weitergeben, die frohe Botschaft verkündigen, aber es ist eine konsequente, hartnäckige Weigerung. In all dem sehen wir aber trotzdem auch und haben immer wieder Gottes Gnade gesehen, nämlich, dass eine Minderheit gerettet wurde. Ja, zur Zeit Noahs waren es 8 Menschen, die gerettet worden sind. Es ist immer eine kleine Minderheit. Auch beim Volk Israel war es immer ein kleiner Überrest, eine kleine Minderheit, die wahrhaft gläubig waren und dem Gott Israels gedient haben. Ja, ein Großteil des Volkes hat immer wieder die Götzen importiert von den umliegenden Völkern, haben Magie und all diese Dinge praktiziert. Es war immer nur ein kleiner Teil, der gläubig war. Manchmal bekommt man ja auch den Vorwurf zu hören, und ihr als kleine Gemeinde denkt, ihr habt recht. Ja. Die Bibel sagt es aber ganz klar, der Jesus sagt es selbst, dass es wenige sind, die gerettet werden. Und es sind wenige, die den Weg zum ewigen Leben finden. Und natürlich sind es nicht nur wir hier als kleine Gemeinde, sondern alle Gemeinden Jesu weltweit. Ja, die aber, egal wo es ist, normalerweise in der Unterzahl sind. Manchmal gibt es Erweckungen, wo dann eine größere Menge von Menschen in einer Gegend gläubig werden. Aber weltweit gesehen ist es immer eine kleine Zahl im Vergleich zu denen, die das Evangelium ablehnen. Und das sehen wir hier. Trotz Zeichen, Wundern, die geschehen in dieser Trübsalzeit, Warnungen, die geschehen, dass der Himmel sogar geöffnet wird und das Lamm Gottes gesehen wird. Die Menschen haben Angst und fliehen, aber sie tun nicht Buße. Ja, sie verstecken sich in den Felsen und Bergen und sagen, fallt auf uns, anstatt Buße zu tun und umzukehren. Ja, es wird eine Zeit sein, diese Trübsalzeit, wo es sehr viel Verkündigung geben wird, wo es viele Warnungen geben wird, wo es erkennbar Gerichte aus Gottes Hand geben wird, und trotzdem sind die Menschen so verstrickt in ihrer Sünde, dass sie nicht Buße tun. Das ist die Reaktion der anderen Menschen. Und das geht heute so weiter. Wir haben jetzt ein weiteres Gericht und ich lese es erstmal vor, bevor wir es uns im Detail anschauen. Aber die Reaktion, die hatte ich ja letztes Mal schon vorgelesen, die stammt ja aus dieser Hälfte. Das ist die Reaktion auf Gottes Gericht. Ich lese Offenbarung 9, Abvers 13. Und der sechste Engel stieß in die Posaune, und ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht. Die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte: Löse die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Und die vier Engel wurden losgebunden, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr bereitstanden, den dritten Teil der Menschen zu töten. Und die Zahl des Reiterheeres war 2 × 10.000 × 10.000, und ich hörte ihre Zahl. Und so sah ich in dem Gesicht die Pferde und die darauf saßen. Sie hatten feurige und violette und schwefelgelbe Panzer, und die Köpfe der Pferde waren wie Löwenköpfe. Und aus ihren Mäulern gingen Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Durch diese drei wurde der dritte Teil der Menschen getötet: von dem Feuer und von dem Rauch und von dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorkamen. Denn ihre Macht liegt in ihrem Maul, und ihre Schwänze gleichen Schlangen und haben Köpfe, und auch mit diesen fügen sie Schaden zu. Und die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, so dass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Und sie taten nicht Buße weder über ihre Mordtaten noch über ihre Zaubereien noch über ihre Unzucht noch über ihre Diebereien. So viel der Text. Wir haben hier also eine zweite dämonische Invasion. Wir hatten eben die erste im ersten Teil. Wir haben hier eine zweite dämonische Invasion, die der Menschheit großen Schaden zufügt. Es wird ein Drittel der Menschheit dadurch getötet. Und wir werden auch sehen, warum es so ist, dass es Dämonen sind und dass sie hier nicht irgendwie, wie manche sagen, eine moderne Armee beschrieben wird und die Pferde für Panzer stehen und so weiter. Das schauen wir dann an, wenn wir das jetzt Vers für Vers betrachten. Erstmal den Anfang, den ersten Vers, und der sechste Engel stieß in die Posaune und ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht. Also wieder wird in die Posaune geblasen, das ist dann eben das Zeichen, dass das Gericht losgeht, das Signal dafür. Und dann hört Johannes eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars, ja, der vor Gott steht. Und der goldene Altar ist es nicht etwas, was ganz neu ist. Ja, wir haben das schon betrachtet, wir gehen dazu zurück, zu Offenbarung 8, Verse 3 bis 5. Da heißt es: Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, der hatte ein goldenes Räucherfass, und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen vor dem goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg auf vor Gott, zusammen mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es mit Feuer vom Altar und warf es auf die Erde, und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein Erdbeben. Also wir hatten bereits gesehen, dass verschiedene Elemente, die wir auch vom Tempel her kennen, sich im Himmel befinden. Hier haben wir den Altar, auf dem hier die Gebete der Heiligen dargebracht werden, und dann folgen die Gerichte auf die Erde. Ja, wir sehen also die Verbindung zwischen den Gebeten der Heiligen und der Ausführung der Gerichte, dass die Erde eben gerichtet wird. Das schauen wir jetzt nicht mehr im Detail an. Wer möchte, kann natürlich in den Aufnahmen zurückgehen zu Kapitel 8, wenn das alles nicht mehr so ganz präsent ist. Aber was jetzt für uns wichtig ist, ist, dass wir hier schon diesen Altar haben, und wir haben hier einen anderen Engel, der sich an den Altar stellte, der dieses Räucherfass eben hatte. Ja? Und weil es so ist, dass hier schon ein Engel erwähnt wird, ist es möglich, dass dieser Engel, ja, dass diese Stimme von diesem Engel eben dieser Engel aus Kapitel 8 ist. Ja? Es ist möglich, wir wissen es nicht sicher, weil es wird uns nicht weiter gesagt und erklärt, von wem die Stimme eigentlich ist. Ja, es heißt ja nur in Kapitel 9, ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht. Die sprach zu dem sechsten Engel, also die gibt dem sechsten Engel die Anweisung, löse die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Das ist die Anweisung der Stimme. Das heißt, wir sehen, immer noch gehen diese Gerichte von diesem Altar aus. Ja, die Stimme kommt aus dem Altar und gibt die Anweisung, löse diese Engel, die gebunden sind, an dem großen Strom Euphrat. Also das ist der Befehl der Stimme. Es geht also um den Euphrat. Den Euphrat, ich denke, den kennen alle. Der liegt in Mesopotamien. Ihr kennt sicher den Euphrat, der verläuft hier bis in den Persischen Golf. Und wir haben daneben hier, na, die Maus sieht man nicht so gut, den Tigris, der hier unten in den Euphrat mündet und dann eben auch in den Persischen Golf fließt. Hier kann man es etwas deutlicher sehen, das sogenannte Zweistromland. Der Euphrat beginnt hier in der Türkei, er wird von zwei Flüssen gespeist, die zusammenfließen und dann ab diesem Moment den Euphrat bilden, der dann durch Syrien, durch die Türkei, durch Syrien, durch den Irak fließt und dann in den Persischen Golf. Aber das ist die geografische Örtlichkeit, wo etwas sehr Interessantes stattfindet oder beschrieben, worüber etwas Interessantes beschrieben ist, nämlich, es gibt hier vier Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Na, offenbar sind hier vier Engel gebunden. Und was für Engel sind das? Ja, vier Engel gebunden. Wer sind diese Engel? Ja. Dadurch, dass sie gebunden sind, sind es gefallene Engel. Denn wir lesen in der Bibel nicht, dass nicht gefallene Engel gebunden werden. Ja, wir lesen das aber von gefallenen Engeln, zum Beispiel vom Satan selbst, der für 1000 Jahre gebunden wird, Offenbarung 20, Vers 2. Wir hatten gelesen von den Engeln im Tartarus, die dort aufbewahrt sind für das Gericht. Das sind natürlich nicht die Engel, die im Tartarus sich befinden. Auch da Erinnerung an das letzte Mal, dass wir uns mit diesen verschiedenen Örtlichkeiten beschäftigt haben. Wir haben hier vier Engel, die gebunden sind, also gefallene Engel, Dämonen. Ja, wo sind sie gebunden? Im Fluss, also wenn man zu dem Fluss geht. Ich wüsste nicht, dass irgendjemand schon berichtet hat, er hat da vier gebundene Engel gesehen. Aber hier trifft genau das zu, was ich auch schon gesagt hatte über die Engel, die ja, sich im Abgrund befinden, die Dämonen. Die sind natürlich nicht für uns sichtbar, sondern wir, wenn wir es mit heutigen Begriffen beschreiben würden, sagen, die sind irgendwo in einer anderen Dimension, und somit kann man jetzt auch nicht zum Euphrat gehen und dorthin gehen und dort vier gebundene Engel finden. Ja. Auf jeden Fall sind sie dort, sie befinden sich dort, sie sind gebunden und sie sollen gelöst werden. In Vers 15 lesen wir dann, eben den Auftrag an diese Engel. Und die vier Engel wurden losgebunden, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr bereitstanden, den dritten Teil der Menschen zu töten. Also das ist ganz genau von Gott geplant. Der Zeitpunkt steht exakt fest. Für diesen Zeitpunkt stehen sie bereit, um das auszuführen. Ja, auf Stunde, Tag und Monat und Jahr. Alles ganz genau festgelegt von Gott, wie auch die anderen Ereignisse der Trübsalzeit, stehen sie ganz genau bereit, um den dritten Teil der Menschen zu töten. Ja. Nochmal gerade zu dieser Örtlichkeit. Ja. Manche sagen auch, ja, da steht halt Euphrat, das ist dann symbolisch zu sehen und nicht wirklich, dass am Euphrat diese Engel gebunden sind. Allerdings müssen wir uns vor Augen führen, dass in der Bibel wir immer wieder auch die Verbannung von Dämonen mit Örtlichkeiten sehen. Wir sehen zum Beispiel, dass während dem tausendjährigen Reich die Dämonen nach Babylon verbannt werden und nach Edom. Ja? Also zwei Orte, die wieder erwähnt werden, wo das eine Art Strafe auch darstellt, dass das jetzt eine Behausung von Dämonen wird, diese Örtlichkeit. Also das ist nichts Besonderes, das finden wir in der Bibel immer wieder. Deswegen gibt es keinen Grund, diesen Euphrat irgendwo zu vergeistlichen, zu symbolisieren und was anderes darin zu sehen, als wirklich diesen Fluss Euphrat. Also sie haben diesen Auftrag, den vierten Teil der Menschen zu töten. Und jetzt, den dritten Teil, Entschuldigung, der Menschheit zu töten. Und jetzt wird noch ein Reiterherr erwähnt. Auf einmal kommt dieses Reiterherr ins Spiel und es heißt, und die Zahl des Reiterheeres war 2 × 10.000 × 10.000 und ich hörte ihre Zahl. Ja, die Zahl an sich ist es nicht so schwierig auszurechnen, das sind 200 Millionen, wenn man das ausrechnet. Auch da sagen manche wieder, das ist unmöglich, irgendwie 200 Millionen, das ist eine viel zu große Zahl. Das bedeutet einfach, dass es sehr viele sind. Ja. Allerdings ist die Zahl ja sehr konkret. Ja. Es heißt nicht einfach nur Myriaden, sondern es heißt 2 × 10.000 × 10.000, ja, hier durchaus die Myriaden, die eben für 10.000 stehen. Wenn sie einfach so mal lose genannt werden, können sie schon einfach für eine große Menge stehen, aber hier ist es ganz konkret erwähnt, 2 × 10.000 × 10.000. Sie wird dem Johannes extra mitgeteilt. An anderen Stellen hat Johannes schon von einer großen, unzählbaren Schar gesprochen. Ja, also es gab durchaus sehr gute Möglichkeiten, im Griechischen eine unzählbare Schar zu beschreiben. Und diese Beschreibung hätte er auch verwenden können, zum Beispiel diese Geretteten, die Erlösten, die beschrieben werden als unzählbare Schar. Wird hier eben nicht gemacht, sondern ganz konkret 2 × 10.000 × 10.000, also ein Riesenheer. Und die nächste Frage ist natürlich, wer ist dieses Reiterheer? Ja, auch da gibt es jetzt wieder viele Vorschläge. Wir schauen einen Vorschlag an, der auf Zeitungsexegese beruht. Ja, was ist Zeitungsexegese? Zeitungsexegese bedeutet, wir schauen in die Zeitung, ja, und sagen, das hört sich doch genauso an wie hier in der Offenbarung, das hat sich jetzt erfüllt. Ja. Und so liest man in der Zeitung oder heutzutage im Internet über die Chinesen, ja, was für ein mächtiges Heer die aufbauen und haben. Ja. Und dann gab es Aussagen von vergangenen chinesischen Führern, wo die gesagt haben, wo einer gesagt hat, er ist imstande, ein Heer von 200 Millionen Menschen auf die Beine zu stellen. Ja. Und dann kamen natürlich die Zeitungsexegeten und haben gesagt, der hat gesagt, er kann 200 Millionen Soldaten aufstellen. Also das ist doch das, was die Offenbarung sagt. Ja? Die Offenbarung erfüllt sich hier. Es sind die Chinesen, die hier diese große Invasion, dieses große Töten anrichten werden. Also werden die Chinesen angreifen mit 200 Millionen Menschen. Ja. Das ist die Zeitungsexegese. Nun, wie sieht es aktuell aus? Aktuell wird gesagt, dass die Chinesen ungefähr 2 Millionen Soldaten haben, also eine Armee von 2 Millionen. Es gibt keine Bestrebung, das auf 200 Millionen zu vergrößern. Mir wäre jetzt aktuell nichts bekannt. Es heißt ja nicht, dass es dann nicht sein könnte. Es könnte sein, in 50 Jahren haben die eine Armee von 200 Millionen. Ja. Es könnte auch sein, sie sagen sofort, die jungen Männer werden jetzt alle einberufen, ja, damit wir sofort eine Armee von 200 Millionen haben, ist alles denkbar und möglich. Bestrebungen sehen wir nicht. Bestrebungen gehen eher in die Richtung, dass man Armeen verkleinert, modernisiert, schlagkräftiger macht. Gerade in diesen Ländern ist das eine aktuelle Entwicklung, kann man sagen. Und man muss hier aufpassen, nur weil irgendjemand mal gesagt hat, ich könnte 200 Millionen aufstellen, dann gleich zu sagen, das ist jetzt die Prophetie aus der Offenbarung, die erfüllt sich jetzt. Wir sehen jetzt, wie gesagt, nichts davon, wenn wir die 10 größten Armeen der Welt zusammennehmen. Ja, China, Amerika, Russland und so weiter, das alles zusammenzählen, dann kommen wir auf etwas mehr als 10 Millionen Soldaten. Wenn wir die ganze Welt zusammennehmen würden, würden wir nicht auf die 200 Millionen kommen. Was nicht heißt, dass es von der Bevölkerungszahl nicht möglich wäre. Ja, natürlich ist es möglich, dass man sagt, ihr werdet jetzt alle Soldaten und dann greifen wir an. Ja, ich denke, wenn das jetzt so stimmen würde, dann liegt die Sache noch schon einige Jahre in der Zukunft, weil eine Armee muss man ausrüsten und diese Armee, die hier beschrieben ist, ist sehr wohl ausgerüstet und so weiter und so fort. Es spricht einiges dagegen, das auf die Chinesen einfach zu setzen. Man könnte ja auch sagen, die Inder, die wären vielleicht noch ein bisschen näher am Euphrat als die Chinesen. Das kommt ja auch noch dazu, dass der Euphrat jetzt nicht durch China fließt. Ein weiterer Vorschlag ist folgender. Manche setzen diese Armee mit der Armee aus Kapitel 16 gleich. Da wird die Schlacht von Harmagedon beschrieben. Ja, das ist eine weltweite Armee, ja, wo praktisch aus der ganzen Welt Soldaten zusammenkommen, um Israel anzugreifen. Das müssen wir einfach betrachten, dass in Kapitel 16 haben wir ein anderes, späteres Gericht. Ja. Das findet erst in der zweiten Hälfte der Trübsalzeit statt, nicht jetzt. Manche sagen dann, ja, okay, das ist in der zweiten Hälfte der Trübsalzeit, also passiert jetzt noch gar nichts. Jetzt wird alles nur organisiert. Ja. Und wenn es dann organisiert ist, dann passieren die Ereignisse der zweiten Hälfte der Trübsalzeit. Auch hier müssen wir sehen, in der zweiten Hälfte der Trübsalzeit, die Schlacht von Harmagedon ist gegen Israel gerichtet. Während dieses Reiterheer einen dritten Teil der Menschheit vernichtet, nicht konkret gegen Israel gerichtet ist. Ja. Israel wird auch betroffen sein, ist ja auch nicht so weit weg, aber es wird die ganze Menschheit betroffen sein, ein Drittel. Die Beschreibung insgesamt passt nicht zu einer menschlichen Armee, ja, sondern zu einer dämonischen Armee, die ja auch von 4 gefallenen Engeln angeführt wird. Natürlich könnte jetzt eine menschliche Armee auch von Dämonen angeführt werden oder geleitet werden, wie auch immer. Aber die ganze Beschreibung, die wir jetzt noch betrachten, ist eine dämonische Beschreibung. Ja. Sowohl das Maul als auch die Schwänze wie Schlangen und so weiter, wie wir jetzt dann noch gleich betrachten werden. Deswegen passt es hier auch, wie im vorherigen Kapitel, am besten, dieses Heer als dämonische Invasion zu sehen, wie das Wehe davor auch, und das nicht zu symbolisieren oder umzudeuten. Und das ist auch abenteuerlich, wie das umgedeutet worden ist. Man versucht dann immer die modernsten Waffen, die es gibt, ja, mit dieser Beschreibung in Verbindung zu bringen. Zum Beispiel eben Panzer, die ja schießen, und dann ist es auch ganz sehr feurig, und hier ist ja auch Feuer beschrieben aus den Mäulern der Pferde. Manche sehen dann Kavallerie und wirklich, also manche sagen tatsächlich, man wird in dieser Zeit die Vorzüge der Kavallerie wieder entdecken. Ja. Und wirklich mit Pferden, mit richtigen Pferden angreifen. Wenn wir das hier durchlesen, dann sehen wir, das sind keine richtigen Pferde. Ja. Das ist ein Vergleich mit Pferden, aber mit ganz vielen anderen Tieren auch noch. Man wird dann mit 200 Millionen Pferden angreifen. Ja. Die muss man erstmal züchten. Denn so viele Pferde gibt es auf der ganzen Welt aktuell bei langem nicht. Wenn die Bibel das jetzt sagen würde, es sind wirkliche Pferde, hätte ich keinen Zweifel daran, dass diese in nächster Zeit gezüchtet werden. Ja? Da hätte ich überhaupt kein Problem, das zu glauben. Auch wenn wir überhaupt nicht sehen, dass sich die Pferdepopulation aktuell so stark vermehrt. Wenn die Bibel es sagen würde, würde ich es glauben, aber aus meiner Sicht sagt die Bibel das einfach an dieser Stelle nicht. Also dieses Reiterheer, ein dämonisches Heer, und jetzt schauen wir uns das genauer an. Verse 17 bis 19. Und so sah ich in dem Gesicht die Pferde und die darauf saßen. Sie hatten feurige und violette und schwefelgelbe Panzer, und die Köpfe der Pferde waren wie Löwenköpfe, und aus ihren Mäulern ging Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Durch diese drei wurde der dritte Teil der Menschen getötet, von dem Feuer und von dem Rauch und von dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorkamen. Denn ihre Macht liegt in ihrem Maul, und ihre Schwänze gleichen Schlangen und haben Köpfe, und auch mit diesen fügen sie Schaden zu. An sich ist der Vergleich mit dem Pferd in dem Sinne auch ein guter Vergleich, weil Pferd in der Bibel schon für große Macht steht. Ja? Große Heere sind Heere, wo auch eine Kavallerie dabei ist mit mächtigen Schlachtrossen. Das steht schon für große Macht. Wir sehen es aber, diese Pferde sind etwas besonders. Ja? Sie hatten feurige und violette und schwefelgelbe Panzer, und die Köpfe der Pferde waren wie Löwenköpfe. Ja? Auch der Löwe, ja, ein mächtiges Tier, auch der Teufel, wird mit einem brüllenden Löwen verglichen. Also auch hier ganz klare dämonische Eigenschaften. Und aus ihren Mäulern ging Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Ja, diese Löwen, die konnten offenbar oder werden Feuer spucken können. Auch Rauch und Schwefel geht aus ihren Mäulern hervor. Und deswegen haben an der Stelle eben manche gesagt, das sind Panzer, ja, die eben hier ihre Kanonen abschießen. Es geht dann hier weiter. Durch diese drei wurde der dritte Teil der Menschen getötet. Von dem Feuer und von dem Rauch und von dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorkommen. Also hier wird ganz klar gesagt, wie die Menschen getötet werden. Durchs Feuer, durch den Rauch und durch den Schwefel. Alle drei Elemente, die aus dem Mund kommen, aus dem Maul kommen, führen dazu, dass Menschen sterben, dass Menschen getötet werden. Ja, ihre Macht liegt in ihrem Maul. Es geht aber noch weiter. Ihre Schwänze gleichen Schlangen und haben Köpfe, und auch mit diesen fügen sie Schaden zu. Also auch die Schwänze, und hier weicht das jetzt ab von einem modernen Panzer. Wenn es Panzer wären, man kann ja natürlich nicht ausschließen, dass so ein Panzer mal erfunden wird, ja, der so aussieht. Aber die ganze Beschreibung passt einfach viel mehr auf diese dämonische Armee. Die Schlange wird auch mit dem Teufel in Verbindung gebracht. Ja. Die alte Schlange, die böse Schlange, die listige Schlange. So passt das eben zu dieser Gesamtbeschreibung. Angeführt von vier Dämonen und die Beschreibung an sich dieser Armee auch dämonisch. Nun könnte es natürlich auch sein, man sagt, okay, es sind Dämonen, aber die sind unsichtbar und fügen irgendwie unsichtbar der Menschheit Schaden zu. Also hier sehen wir ja, was genau Schaden zufügt, nämlich Feuer, Rauch und Schwefel. Und das passt jetzt eben nicht zu einer unsichtbaren dämonischen Armee, die ja die Menschen auch irgendwo in Mitleidenschaft bringen könnte oder die Menschen dazu bringen könnte, sich zu bekämpfen. Hier heißt es, sie werden direkt von dem Feuer, von dem Rauch und dem Schwefel getötet. Und auch mit den Schwänzen fügen sie Schaden zu. Also das passt einfach zu einer dämonischen Armee, die sichtbar wird und sichtbar auftritt und dann den Menschen schadet. Und wir sehen ja in der Bibel immer wieder, dass auch Engel körperliche Gestalt annehmen, obwohl sie Geistwesen sind. Ja, das kommt immer wieder in der Bibel vor. Und so wird es offenbar diesen Dämonen gestattet, körperlich Gestalt anzunehmen. Das muss natürlich Gott zulassen. Ja? Und hier geht das Gericht ja letztendlich von Gott aus, und deswegen wird es dann auch so ihnen so erlaubt werden, ja, das zu tun. So, nun ist noch die Frage, warum sind es vier Engel? Würde nicht ein Engel reichen, um das anzuführen? Und da müssen wir beachten, dass die Zahl 4, ja, wenn sie sich auf die Erde bezieht oder auf die Geografie bezieht, sich oft auf die Gesamtheit der Erde bezieht. Ja, 4 wird oft mit den vier Himmelsrichtungen in Verbindung gebracht. Und so passen diese vier Engel hier dazu, dass ja die ganze Erde geschädigt werden soll. Und so ist es vorstellbar, dass diese große Armee sich aufteilt in vier Einheiten und so über die ganze Erde in alle vier Himmelsrichtungen über die Erde zieht. Ja, das wissen wir nicht, ob es wirklich so ist. Wir wissen, die ganze Erde wird geschädigt, ein Drittel der Erde wird vernichtet und getötet. Denkbar ist es, dass diese Zahl 4 eine ähnliche Bedeutung hat wie an anderen Stellen und dementsprechend sie sich dann aufteilen, um in alle Richtungen loszuziehen, ja, und so die ganze Erde zu schädigen. Wir sehen also hier, dass wir jetzt nochmal, ja, wir hatten in einem vorherigen Gericht auch schon mal die Vernichtung von einem Drittel, hier haben wir das jetzt nochmal, dass ein Drittel der Menschheit getötet wird. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass mehr als die Hälfte der Menschheit bis dahin von den Gerichten getötet worden ist, umgekommen ist. Und hier sehen wir nochmal, wie ernst es ist mit Gottes Gericht. Wir haben hier auch einen Unterschied zum vorherigen Gericht, in dem Sinne, das vorherige hat nicht getötet, bei diesem Gericht wird getötet. Das hat ganz klar das Ziel, die Menschheit zu töten. Ja, eigentlich müsste man jetzt hoffen, ja, dass jetzt wirklich Buße erfolgt. Ja, bei solch einem massiven Gericht Gottes, dass die Menschen jetzt Buße tun, dass sie umkehren. Aber das ist nicht der Fall. Wir haben das gelesen, die übrigen Menschen taten nicht Buße. Offenbarung 9, 20 bis 21. Und die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, sodass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Und sie taten nicht Buße weder über ihre Mordtaten, noch über ihre Zaubereien, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Diebereien. Also die Menschheit weigert sich, Buße zu tun. Stattdessen beten sie das an, was sie zerstört, ja, nämlich die Dämonen. Das ist weiter das, was sie anbeten. Wir haben hier erstmal die Werke ihrer Hände. Ja. Sie beten das an, was sie geschaffen haben, nämlich Dämonen und Götzen aus Gold, Silber, Erz, Stein, Holz. Ja. Wir sehen hier vom Wert, dass der Wert abnimmt, natürlich je nachdem, welche Steine verwendet werden, aber Gold ist normalerweise von diesen Sachen, die erwähnt werden, am wertvollsten. Wir haben weltweit natürlich Götzendienst, ja, in Ländern wie Indien natürlich ganz massiv, aber auch hier stellen die Menschen ihren Buddha auf und haben andere Sachen, oft materielle Dinge, die sie mit verehren, ja, die sie mit anbeten, dann immer mehr dieses Durchdringen der Gesellschaft durch magische Praktiken, Esoterik und anderen Dingen, wie ich es letztes Mal auch schon erwähnt habe, dass Kinder schon in der Schule, ja, das gehört oft zu den Lieblingsbüchern, irgendwelche Bücher mit Magie und Hexerei und solchen Dingen, sie werden damit großgezogen, ja, dass es irgendwie was Cooles, was Tolles ist. Dadurch werden sie offen letztendlich für auch wirkliche, ja, dämonischen Dinge. Ja, sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten, noch über ihre Zaubereien, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Diebereien. Wir müssen uns vor Augen führen, wir befinden uns jetzt am Ende der ersten Hälfte der Trübsalzeit. Und in dieser Zeit wird die Hure Babylon, das religiöse System, das verführt, auf ihrem Höhepunkt sein. Und über diese Hure Babylon wird auch gesagt, dass sie auch mordet. Ja, dass wenn man nicht mitmacht, dass auch gemordet wird. Und am Ende sind es ja Menschen, die Teil von dieser endzeitlichen Kirche sind, die auch diese Morde durchführen. Und man kann sich sehr gut vorstellen, dass der Hass auf die wahren Gläubigen viel mehr auch noch zunimmt in dieser Zeit und dass es auch zu Lynchmorden kommt durch Menschen und dass sowas möglicherweise geduldet wird, wenn Menschen wirklich durch andere dann auch mit umgebracht werden. Also Mordtaten wird etwas ganz Normales sein. Sie tun nicht Buße über ihre Mordtaten, wird hier auch als wichtiger Punkt genannt. Dann über Zaubereien. Zaubereien werden erwähnt. Auch das wird offenbar ein ganz normales Element sein. Im Griechischen ist das ein Wort, von dem unser Wort Pharmazie kommt. Ja. Es geht hier auf der einen Seite um Magie, auf der anderen Seite steht es auch oft in Verbindung mit Drogen, also wirklich mit Substanzen, die einen drogenähnlichen Zustand oder einen tranceähnlichen Zustand hervorrufen. Auch das wird sicher immer weiter zunehmen, wie es ja auch in unserer Gesellschaft schon der Fall ist. Es kann aber gut sein, dass es noch weitere Substanzen gibt, die die Menschen in ihrem religiösen System dann noch bestärken. Zaubereien wird auch später erwähnt, Zauberer als diejenigen, die im Feuersee landen und keinen Zugang zur Stadt haben. Also offenbar wirklich ein ganz wichtiges Element. Dann Unzucht ist auch ein Punkt, dass die Ehe nicht mehr geachtet, nicht mehr geheiligt wird, dass Sexualität außerhalb der Ehe praktiziert wird, die Ehe an sich bekämpft wird und somit die Unzucht noch normaler wird in unserer Gesellschaft und jeder ausgelacht wird, der was anderes sagt, aber so auch in den anderen Bereichen und dann auch die Liebereien, auch das etwas, was ja immer mehr relativiert wird. Auch philosophisch wird es immer mehr relativiert, weil es gibt ja immer mehr Strömungen, die sagen, man sollte kein Eigentum haben, wir sollten alles zusammen haben, ja, und die dann kein Problem haben, anderen ihr Eigentum wegzunehmen, weil sie sagen, das machen sie unter ihrer Überzeugung, dass man umverteilen muss. Aber da zusätzlich dann natürlich noch die persönlichen Diebereien, die offenbar auch ganz gang und gäbe sein werden. Jetzt sehen wir eine Entwicklung dahin, in diese Richtung. Aber hier wird das ganz klar eben erwähnt als Grund, warum sie Buße tun sollten, aber eben nicht Buße tun. Sie weigern sich, Buße zu tun, sondern beten das an, was sie zerstört. Das ist die Reaktion. Und somit haben wir mit der sechsten Posaune den Abschluss der ersten Hälfte der Trübsalzeit. Die erste Hälfte der Trübsalzeit ist nun vorbei. Kapitel 10 bis 14 beschreiben Ereignisse in der Mitte der Trübsalzeit, das Aufkommen des Antichristen und andere Dinge, die in der Mitte der Trübsalzeit passieren. Wir haben hier eine große Änderung im politischen und religiösen System der Welt, nämlich die Herrschaft des Antichristen. Und ab Kapitel 15 wird dann die zweite Hälfte der Trübsalzeit beschrieben, mit dem letzten Wehe und der Zornesschalengerichte. Und hier deswegen nochmal die Grafik, um es nochmal vor Augen zu führen. Der Tag des Herrn besteht eben aus diesen zwei Hälften, 3,5 Jahre. Die erste Hälfte der Trübsalzeit mit den 7 Siegel und 7 Posaunengerichte. Religiös hat hier die Hure Babylon die Macht, auch das wirtschaftliche Babylon kommt hier mehr und mehr zur Macht. Und dann haben wir, das betrachten wir aber noch, und dann haben wir die 7 Zorneschalengerichte in der zweiten Hälfte der Trübsalzeit, wo der Antichrist die Macht hat, die Weltherrschaft hat und dann das Millennium, das tausendjährige Reich. Nun, auch das sollten wir anwenden auf unser persönliches Leben. Wir hatten bereits gesehen, letztes Mal, Gottes Gericht ist schrecklich. Und dem können wir hinzufügen, Sünde ist schrecklich. Ja, weil es ist die Sünde, die letztendlich zum Gericht führt. Und deswegen sollten wir Sünde ernst nehmen, weil Sünde den Menschen zerstört. Er wird die Menschen der Trübsalzeit zerstören, sie wird die Menschen der Trübsalzeit zerstören, aber sie zerstört auch die Menschen heute. Die Bibel spricht zum Beispiel von Begierde. Das heißt, danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Ja? Der Sünde sollt ist der Tod. Es fängt an mit dem Begehren. Aus dem Begehren wird dann konkrete Sünde und die Sünde führt zum Tod. Zum einen hat die Sünde, wenn wir jetzt die Heilsgeschichte betrachten, zum physischen Tod geführt. Ja, bei den ersten Menschen, der physische Tod wirkt sich aber bis heute aus. Auch jetzt kann Sünde zum physischen Tod führen. Also in dem Sinne, dass das Leben vorzeitig beendet wird. Aber sie wird auf jeden Fall zum ewigen Tod führen, wenn man nicht umkehrt und Buße tut. Ja, unser Getrenntsein von Gott, was ja der geistliche Tod ist, führt zum ewigen Tod, wenn wir in diesem Zustand sterben. Und dann sehen wir auch das Verstricktsein durch die Sünde. 2. Thessalonicher 2, 9 bis 12. Da geht es um den Antichristen, der kommen wird. Und die Bibel spricht davon, dass die Menschen, wenn er kommt, verführt werden, weil sie davor die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Ich lese das vor. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. So beschreibt auch Paulus in Römer 1 die Menschen. Sie sind nicht nur ungerecht, sondern sie haben auch Wohlgefallen an denen, die Ungerechtigkeit verüben. Ein Grund ist, dass man an sich die Sünde lieben gelernt hat. Ein weiterer Grund ist natürlich, dass man sich dadurch selbst rechtfertigt. Ja? Es gibt Menschen, die sind noch viel schlimmer. Ja? Oder es gibt Menschen, die machen das auch. Das gefällt einem, dann man hat Wohlgefallen daran. Wir sehen, wie die Sünde Menschen verstrickt, wie Menschen immer mehr in Sünde gefangen werden und irgendwann so gefangen sind, dass sie dann, wenn der Antichrist kommt, das gar nicht erkennen können und der Verführung erliegen und sich dann dem Antichristen ergeben. Ja? Und das ist genau die Situation hier. Sie tun über diese ganzen Gerichte nicht Buße. Sie sind so verstrickt, dass sie weiter sündigen. Dann kommt der Antichrist und dann werden sie an den Antichristen glauben und werden durch seine Wunder verführt werden. Es ist aber auch für jeden eine Warnung, der noch nicht zum Herrn Jesus gekommen ist, nicht mit der Sünde zu spielen oder nicht zu denken, ich könnte jetzt ja noch eine Weile so weiterleben und dann irgendwann Buße tun, denn Sünde verstrickt, Sünde verstockt das Herz und deswegen, wenn man erkannt hat, was der Herr Jesus für einen getan hat und erkannt hat, dass die Bibel Wahrheit ist, sollte man auch dem Evangelium gehorchen. Und im 4. Buch Mose lesen wir Folgendes, in Kapitel 32, Vers 23, da geht es um die Stämme, die jenseits des Jordans sich angesiedelt haben. Mose hat ihnen einige Anleitungen gegeben, wie sie handeln sollen. Und er sagt ihnen dann, wenn ihr aber nicht so handelt, siehe, so habt ihr euch an dem Herrn versündigt. Und ihr werdet erfahren, dass eure Sünde euch finden wird. Ja, auch diese Situation kann man anwenden auf den Menschen im Allgemeinen. Viele Menschen denken, ich sündige ja schon seit Jahren, es ist nichts passiert, ich kann weiter sündigen. Es bleibt alles immer so, wie es gewesen ist. Aber die Bibel sagt uns, dass die Sünde euch findet. Ja? Das heißt, letztendlich das Gericht wird kommen, Gott wird sein Gericht schicken, das heißt, deine Sünde wird dich finden. Das ist eine Wahrheit, die uns die Bibel lehrt. Es wächst nicht Gras darüber. Ja, es ist auch nicht so, weil Gott nicht sofort richtet, dass es Gott nichts ausmacht. Gott ist zornig über die Sünde und er wird zu seiner Zeit richten. Also lass dich nicht so lange von der Sünde fesseln, bis du nicht mehr freikommen kannst, sondern, wie ich letztes Mal schon gesagt hatte, aus Hebräer 4, Vers 7, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Ja, nicht so, wie es so oft in der Bibel passiert ist, wie der Pharao sein Herz verstockt hat, wie das Volk Israel sein Herz verstockt hat. Handelt nicht so. Und insgesamt, egal ob gläubig oder nicht, gilt die Aufforderung, lebe durch Jesus Christus nicht mehr für die Sünde, sondern für die Gerechtigkeit, für ihn. 1. Petrus 2, Vers 24, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Ja, was hat der Herr getan? Er hat uns diesen Ausweg geschaffen. Er ist genau deswegen in die Welt gekommen, um unsere Sünden an seinem Leib auf das Holz zu tragen, am Holz zu sühnen, nämlich am Kreuz für unsere Sünden zu sterben. Genau deswegen ist er gekommen, das hat er gemacht. Er hat vollkommen gesühnt. Und wir kommen in den Genuss seiner Vergebung, wenn wir darauf vertrauen, wenn wir daran glauben, werden all unsere Sünden vergeben und ausgelöscht. Ja, das ist das Werk, dieses wunderbare Werk, über das wir staunen können und staunen sollen und das mit einem dankbaren Herzen im Glauben annehmen. Er hat alles getan, was nötig war. Es ist diese große Liebe, die unbegreiflich ist, die wir nicht verdient haben. Wir haben Verdammnis verdient, aber in seiner großen Liebe hat er das getan. Und es geht hier weiter. Es heißt hier, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Heil werden wir durch das Erlösungswerk. Werden wir frei von der Sünde und werden wir befähigt, Gott zu dienen und Werke zu tun, die ihm wohlgefällig sind. Werden wir befähigt, Sünde zu bekämpfen, zu bekriegen, den Kampf wirklich aufzunehmen und zu kämpfen und zu siegen über die Sünde. Dass wir den Sünden gestorben. Ja, wir sind mit Jesus gestorben, begraben im Grab. Auch unsere Sünden sind durch ihn erledigt und er hat die Macht der Sünde am Kreuz gebrochen. Wir sind den Sünden gestorben und können so der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Und das ist auch eine Glaubenssache, dass wir nicht sagen, ich spüre die Sünde in meinem gefallenen Leib. Ja, wir werden die Sünde in unserem gefallenen Leib immer spüren, bis er erlöst ist. Aber dass wir deswegen nicht sagen, ich spüre die Sünde, deswegen muss ich sündigen. Das ist eben nicht biblisch. Biblisch ist, dass wir durch Jesus gegen die Sünde kämpfen können und siegen können durch die Kraft des Heiligen Geistes. Nicht in dem Sinne, dass wir sündlose Vollkommenheit erreichen, aber doch, dass wir gegen die Sünde kämpfen können. Er hat uns die Mittel dazu gegeben. Wir sind heil geworden durch seine Wunden und können jetzt der Gerechtigkeit leben. Und so sollen wir unsere Glieder, unser ganzes Leben ihm zur Verfügung stellen. Und das lesen wir in Römer 12, Verse 1 bis 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Ja, weil Gott barmherzig war, weil Gott uns gerettet hat, weil Gott uns zu sich gezogen hat, weil er alles getan hat und uns zu seinen Kindern gemacht hat, angesichts dieser großen Barmherzigkeit sollen wir das tun. Nämlich, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also uns selbst ihm hinlegen, ihm ja, als lebendiges Opfer darbringen, damit er uns gebrauchen kann. Das ist unser Gottesdienst. Das ist eben nicht nur der Gottesdienst hier am Sonntag, wenn wir uns hier treffen. Das ist unser täglicher Gottesdienst. Unser ganzes Leben sollte ein Gottesdienst sein. Und dazu gehört, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das, was normal ist in diesem Weltlauf, daran sollen wir uns nicht anpassen. Das sollen wir nicht mehr mitmachen. Davon sollen wir uns distanzieren. Wir sollen in dem gleichen Dreck und Schlamm nicht mitlaufen und mitmachen, sondern auch den Mut dann haben, zu sagen, ich gehöre Jesus an, ich diene ihm und ich mache da nicht mit, sondern ich stelle mich ihm zur Verfügung, ich lasse mich durch ihn verändern. Das heißt hier, lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige, unvollkommene Wille Gottes ist. Er hilft uns dabei, seinen Willen zu erkennen. Er hat ihn uns ja geoffenbart in seinem Wort. Durch seinen Heiligen Geist hilft er uns, sein Wort zu verstehen und ihm zu dienen und das zu tun, was ihm wohlgefällig ist. Ja, das sollen wir tun angesichts dieser großen Barmherzigkeit. Staunen über diese Barmherzigkeit, dass wir unverdient gerettet worden sind und uns ihm zur Verfügung stellen, der alle Sünden vergeben hat, der uns hilft, gegen die Sünde zu kämpfen und zu überwinden.